Herzlich willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten, aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. Heute hat unsere Moderatorin Shaila Emmernegger die Redakteurin Emma Marx zu Gast. Emma arbeitet für die preisgekrönte Zeitschrift Neue Narrative aus Berlin und schreibt über die Themen regeneratives Wirtschaften und soziale Ungleichheit. Das Ziel der neuen Narrative ist, Menschen in Organisationen das Wissen und die Tools bereitzustellen, damit sie befähigt sind, eine bessere, eine sozialere und eine regenerative Arbeitswelt zu erschaffen. Was genau regeneratives Wirtschaften eigentlich bedeutet, wie Emma Marx und das Team der neuen Narrative arbeiten, warum das Magazin ein Printprodukt sein muss, darüber und über viele weitere spannende Themen soll es in der nächsten halben Stunde gehen. Deshalb viel Vergnügen mit Shaila und Emma.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Barry Works Podcast. Ich bin Shaila und freue mich auf einen spannenden Austausch mit unserem Gast Emma Marx. Emma, schön bist du hier. Bist du fit und munter?
Ja, ich habe ein richtig gutes Wochenende.
Sehr schön, das freut mich. Ein bisschen Berlin im Sommer.
Genau so sieht's aus.
Ja, Emma, du bist Redakteurin bei einem Magazin mit Sitz in Berlin. Und jetzt stell dir vor, Tante Trudi kommt vorbei und möchte kurz Hallo sagen. Tante Trudi ist 90 Jahre alt und bereits schon lange aus dem Arbeitsleben raus, aber immer noch sehr, sehr neugierig, was die jungen Menschen so in der Arbeitswelt so machen. Und sie kommt vorbei und möchte so ein bisschen von dir wissen, wie so ein ganz klassischer Arbeitstag von dir aussieht und warum der überhaupt relevant ist, was du da machst.
Ja, also ich würde sagen, einen klassischen Arbeitstag habe ich nicht. Aber ich kann mal erklären, was relevant daran ist, was ich mache. Ich würde wahrscheinlich zu Tante Trudi sowas sagen wie, wir sind eine Organisation, die sich damit beschäftigt, wie andere Organisationen arbeiten. Also wir versuchen zu helfen und zu inspirieren, damit andere Organisationen cooler ihre Arbeit machen können. Weil in allen Organisationen gibt es ja Hierarchien und bestimmte Prozesse und vielleicht auch Konflikte. Und wir sind dafür da, dass Menschen lernen, wie sie damit besser umgehen können. Und das heißt New Work, also neues Arbeiten. Und es geht eben darum, nicht mehr so das Alte zu machen, so da gibt's den Chef und der bestimmt alles und die ganzen Leute unten drunter müssen das machen, was der Chef sagt, sondern wie können wir das eigentlich cooler und neuer machen, sodass die, alle Menschen irgendwie Spaß an ihrer Arbeit haben. Und dazu machen wir ein Magazin, also ganz klassisch Print, das kennt Tante Trudi wahrscheinlich. Und außerdem haben wir so eine Plattform im Internet und da sind so, wir nennen das Tools, aber Tante Trudi würde ich wahrscheinlich sagen Werkzeuge, also so kleine Übungen drauf und kleine Workshops, also so Gruppenarbeiten, würde man vielleicht sagen, wie man sozusagen sich als Team weiterentwickelt. Ja, ich hoffe, das würde Tante Trudi verstehen. Es ist schon sehr nischig, habe ich festgestellt, dass ich über die Frage nachgedacht habe gerade.
Ich glaube, da sind viele Elemente drin, die man auf der Vergangenheit kennt und eigentlich in die moderne Welt oder aktuelle Welt eigentlich neu reininterpretiert, ne?
Ja, total. Und ich glaube, es geht uns vor allem darum, dass wir halt irgendwie eine Arbeitswelt schaffen, in der es sowohl den Menschen, die darin sind, ne, also die arbeiten, als auch der Umwelt und der Natur irgendwie gut geht damit, ne? Das ist so ein holistisches, manchmal ein schwieriges Wort, aber so ein Ansatz, der irgendwie vieles umfasst. Das ist unser Ziel.
Yes. Und zu dir als Person, du hast dich beschrieben als regenerativer Lead. Ein sehr spannendes Wort, was ich gar nicht so unbedingt auf den ersten Eindruck verstehen würde, was das bedeutet. Wie würdest du das beschreiben oder was heißt das für dich?
Also vielleicht fangen wir mal an mit dem Begriff regenerativ. Das ist so ein bisschen, finde ich, die bessere Version von nachhaltig. Nachhaltig kennen ja irgendwie alle und darunter verstehen aber alle Menschen auch sehr viel Unterschiedliches. Und ist auch so ein bisschen so ein ausgelutschtes Wort in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Und regenerativ ist für mich sozusagen, geht darüber hinaus. Ne? Also wenn wir quasi konventionell haben, dann ist es das, wie wir jetzt wirtschaften und das ist oft irgendwie extraktiv. Also wir ziehen aus den Menschen und aus der Umwelt irgendwie viel raus als Organisation oder als Wirtschaftssystem allgemein und geben nicht so viel zurück. Und dann nachhaltig ist quasi die Idee, dass wir irgendwie genauso viel zurückgeben, wie wir rausgenommen haben. Regenerativ geht darüber hinaus und würde sagen, okay, wir versuchen mehr zurückzugeben. Wir versuchen quasi eine Organisation zu sein, die besser ist für das System und für die Gesellschaft als das, was wir quasi nehmen, also mehr zu geben als zu nehmen. Mhm. Und meine Rolle in der Organisation ist, dass ich quasi so ein bisschen den Fokus darauf habe. Also ich würde sagen, es ist nicht so ein klassischer Lead im Sinne von ich führe ein Team, sondern es ist eher so eine Art Themenlead. Also ich pushe dieses Thema voran. Ich beschäftige mich damit, wie wir das als Organisation machen, wie wir andere Organisationen genau zu diesen Themen zu befähigen halt. Ich schreibe dann darüber zum Beispiel Texte in so einem Magazin oder spreche mit dir im Podcast, also versuche irgendwie das Thema so ein bisschen rauszupushen. Und ich würde auch sagen, ich bin so ein bisschen, ich verstehe mich manchmal in so einer Rolle als, ich halte unseren Purpose so ein bisschen im Blick, weil ich glaube, dass viele Organisationen sich irgendwann einen Purpose geben und dann im Laufe der Zeit, weil halt ganz, ganz viel einfach immer zu tun ist und man irgendwie auch überleben muss, am Anfang vor allen Dingen auch als Organisation, ne? So diesen Purpose so ein bisschen, der so wegdriftet oder man sich so ein bisschen vielleicht von dem entfernt. Und unser Purpose ist, wir gestalten hammergute Content-Produkte, die Menschen dabei unterstützen, eine Wirtschaft zu gestalten, die gut für alle ist. Und das ist sozusagen das, was ich immer im Blick habe oder wo ich versuche, irgendwie mit meinen Tätigkeiten, die sehr unterschiedlich sind, in der Organisation beizutragen.
Ja. Okay. Und gibt es irgendwie einen Grund, dass du dich dem Thema genähert hast? Ist das einfach so eine Herzensangelegenheit oder gab es irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, das ist so die Richtung, in die ich gehen möchte? Du hast ja Medienwissenschaften studiert und Germanistik und dann so einen Bogen zu regenerative Wirtschaften, soziale Ungleichheiten, Zeit. Was hat dich da so getriggert?
Genau, also Medienwissenschaft und Germanistik, das ist jetzt sozusagen die Grundlage dafür, dass ich irgendwie Texte schreiben kann, würde ich sagen. Ich habe aber zwischendrin auch einen Master gemacht, da hieß Transformationswissenschaften. Und da haben wir uns viel mit so sozial-ökologischen Themen auseinandergesetzt. Also da kam das schon, mein Master. Und ich glaube, ich habe vor allem nach meinem Bachelor, ich mache jetzt einen kleinen Sprung zurück sozusagen, nach meinem Bachelor festgestellt, so hey, ich kann jetzt irgendwie Sachen verpacken, ich kann irgendwie viel kommunizieren, weiß, wie das geht, aber ich weiß gar nicht genau was. Und das war so 2016 und ich habe so gemerkt, okay, Nachhaltigkeit ist irgendwie so ein Thema, was mich total umtreibt, privat. Und dann habe ich nach einem Master gesucht, der dazu passend war und dann gab es eben diesen einen transformationswissenschaftlichen Master. Genau. Und deswegen beschäftige ich mich eigentlich seit 2017, also seitdem ich diesen Master angefangen habe, so mit den Themen soziale Ungleichheit, Klima, Umweltschutz. Und für mich hängt das auch zusammen. Also, ne, irgendwie Soziales und Ökologisches kann nicht getrennt betrachtet werden. Und ich würde sagen, für mich persönlich gibt es einfach kein Thema, was ich wichtiger finde, als irgendwie dazu beizutragen, dass wir in einer gerechteren, besseren Welt leben letztendlich. Es ist so ein bisschen, klingt sehr groß, aber genau, da das ist sozusagen das, was mich antreibt und deswegen mache ich das. Ja, und dann bin ich irgendwie, habe ich es geschafft, das beides zusammenzubringen. Also mein Bachelor, mein Master und bin jetzt bei einem Magazin, das sich mit so Themen beschäftigt.
Okay, dann schlagen wir doch gerade den Bogen zum Magazin. Das ist die neue Narrative und der Ursprung ist ja von The Dive, wenn ich das richtig weiß. Und das ist ja eine Organisationsberatungsagentur, die also auch Unternehmen unterstützt, sich zu verändern. Was ist so die Rolle, die da dann so entstanden ist? Also wie ist das irgendwie, wie hat das angefangen oder was war dann auch der Mehrwert zu sagen, jetzt machen wir ein Magazin da draus, ein physisches?
Ehrlich gesagt, fragst du so ein bisschen die falsche Person, weil ich war da noch nicht da, als es passiert ist. Aber natürlich habe ich die Gründungsstory durchaus schon gehört. Deswegen, ich erzähle jetzt quasi über etwas, wo ich nicht dabei war. Nur so als kleiner Disclaimer. Ich glaube, es gab einfach so ein kleines Team bei The Dive, die irgendwie festgestellt haben, so, hey, lass es einfach mal ausprobieren als Printprodukt, ein Magazin zu den Themen zu machen, womit wir uns eh den ganzen Tag beschäftigen. Und die drei Gründerinnen haben dann so ein Prototyp, so eine Nullausgabe gemacht und sind damit an den Kiosk gegangen. Total mutig auch, würde ich jetzt so im Nachgang sagen, weil Print ist jetzt auch nicht gerade ein schwieriges, ein leichtes Produkt so. Und das hat dann total irgendwie, ich glaube, bei der ersten Ausgabe war es ein bisschen schwierig, die loszuwerden. Die haben irgendwie, glaube ich, so festgestellt, ah, okay, ein bisschen mehr Werbung müssen wir dann doch machen. Aber relativ schnell war klar, okay, daraus kann was Eigenes entstehen. Und weil dieses Team sich zwar bei The Dive gefunden hatte, aber irgendwie von Anfang an eigene Strukturen hatte und einfach ganz kleines bisschen anders tickt als so eine Beratung. Also so ein Medienmagazin muss einfach anders denken, ne? Also wir arbeiten viel mit Abos und nicht mit großen Kundinnen, die dann irgendwie projektweise an uns gebunden sind oder mit denen wir zusammenarbeiten, sondern es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise und war relativ schnell klar, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, das ein bisschen zu trennen. Aber wir sind natürlich mit The Dive total gut befreundet und so, aber sind schon ein eigenständiges Unternehmen. Genau.
Und dass es ein Printmagazin geworden ist und kein, sagen wir mal, klassisches Online-Magazin, was ist da so ein bisschen der Grund dahinter, was euch da antreibt, auch jedes Mal wirklich das auszudrucken?
Ja, ja, voll. Das ist eine Frage, die wir uns manchmal auch stellen, ehrlicherweise. Ich hoffe, du hast schon mal ein Heft von uns in der Hand und hast nicht nur die Online-Variante gelesen.
Mehr als eins. Ein Abo von euch auf jeden Fall. ein physisches.
Genau. Und es ist einfach ein viel schöneres Produkt erstmal. Also es ist einfach wirklich ein haptisch ansprechendes Produkt. Wir achten auch darauf, dass es total schön gedruckt wird und so. Und zumindest am Anfang, das ist auch immer noch so, aber war die Idee auch so eine Art Workbook zu machen. Ne? Also es hat immer 130 bis 140 Seiten im etwa, ohne Werbung, muss man vielleicht dazu sagen. Also normalerweise ist ja so ein Magazin oft halb voll mit Werbung. Ist wirklich irgendwie ein Produkt, mit dem man arbeiten kann, wo man was reinschreiben kann, was man vielleicht auch gerne im Regalchen hat, um nochmal nachzublättern. Das sind so die Sachen, weshalb wir Print noch machen. Und gleichzeitig natürlich überlegen wir immer wieder, ob das sinnvoll ist, ne? Oder ob wir online gehen sollten. Das ist eine Diskussion, die wir gerade intern führen. Interessanterweise aus meiner Perspektive jetzt als regenerativer Lead ist es gar nicht so ein krasser Unterschied. Also wenn gut gedruckt wird, ist es tatsächlich gar nicht so ein krasser Unterschied aus so Umwelt- und Klimaperspektive, weil es gibt dann so Rechnungen, wie viel Energie verbraucht wird, um ein Magazin zu lesen auf dem Computer oder so. Genau. Okay. Aber das ist deswegen irgendwie ist es so ein bisschen Legacy auch. Wir haben auch tatsächlich gerade einen Designpreis gewonnen und haben einfach Bock auf Print, ehrlicherweise. Und uns treibt das so ein bisschen an, dass wir irgendwie ein schönes Produkt zum Schluss in der Hand halten können.
Ja, also da kann ich nur bestätigen von meiner Seite als Leserin, dass ich mich erstmal jedes Mal freue, erstmal das auszupacken. Das kommt ja in so einem Kuvert, so weiß, und das dann aufzumachen und dann ist das da drin. Mhm. Da freue ich mich jedes Mal drauf. Und ich kann nur sagen, das ist ein wirklich, ich kann bestätigen, ein sehr, sehr schönes Produkt, was sich schön in der Hand hält und von den Farben auch total schön ist. Und was ich auch immer sehr bestaune, ist die ganzen Grafiken und Illustrationen, die da drin sind. Also da habe ich mir schon ein paar Mal Inspiration geholt, zumindest auch so von den Formen und Farbgebungen. Also da seid ihr auch, finde ich, sehr mutig, was die Vielfalt angeht. Also es ist immer ganz, ganz anders und trotzdem habe ich so irgendwie das Gefühl, es hält sich alles so zusammen. Also
ja, großes Shoutout an unseren Art Director Dominik. Der macht da echt mega gute Arbeit. Also der ist echt so eine Wundertüte. Wir wissen immer, dass wir alles in seine Hände geben können. Also ich schreibe so einen Text und dann schickt er mir schon so, welchen Illustrator oder welche Illustratorin er da irgendwie sich vorstellen kann. Wir reden dann ein bisschen darüber, wie es vielleicht aussehen könnte. Und zum Schluss kommt immer was raus, was eigentlich so meine eigenen Erwartungen übertrifft. Das ist echt richtig schön.
Ja, das ist cool, ja. Und was inspiriert euch so themenweise? Wie geht ihr da so daran, ein neues Thema zu recherchieren und dann wirklich auch zu publizieren?
Vielleicht so für diejenigen, die das Heft nicht kennen, wir haben quasi immer ein Überthema. Also zum Beispiel hatten wir auch schon mal das Thema Raum, vielleicht kommen wir danach nachher noch drauf zu sprechen. Mhm. Oder Beziehung, Gesundheit, also sehr unterschiedliche Themen, die wir als Überthema haben. Unser letztes war Lernen. Und wir haben da so eine, es ist so, da gibt es nicht so einen hundertprozentig einheitlichen Prozess. Manche Themen sind schon ganz lange auf unserer Liste und wir merken einfach, okay, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um da irgendwie uns ranzutasten. Das Thema Geld war zum Beispiel so, wo wir so dachten, so Geld ist ein super wichtiges Thema, sagten wir auf jeden Fall, mein Heft zu machen. Aber wir hatten irgendwie nicht die richtigen Leute im Team zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir es doch immer gemacht. Und manche Themen haben wir einfach richtig Bock drauf. Und manche sind eher so von außen, ne? Also wenn Leserinnen immer wieder mit bestimmten Fragen auf uns zukommen, dass wir dann denken, ah, okay, vielleicht sollten wir das Thema mal ein bisschen in den Vordergrund stellen oder dazu mal was machen. Und ja, es gibt dann so einen kleinen Vorprozess. Also eine Kollegin von mir, die sammelt dann die Themen und recherchiert die alle so ein bisschen an. Und dann wissen wir eigentlich oft schon so, okay, da ist genug Material oder eben nicht. Damit warten wir vielleicht noch ein bisschen, bis wir das machen. Ja, es ist eher so, das ist so ein bisschen free-floating und wir bringen drei Hefte im Jahr raus. Also haben wir, es ist schon immer wichtig, welches Thema wir machen, weil man hat quasi nur dreimal die Möglichkeit, das zu wählen. Aber genau, wir versuchen dann auch so eine Mischung zu finden. Ne? Also manchmal irgendwie ein bisschen härtere, in Anführungszeichen, Themen und manchmal ein bisschen weichere Themen abwechselnd. So, genau.
Genau, das heißt, ihr habt schon so einen Themen-Backlog, wo sozusagen die Themen reinrutschen und sie so, sich so ein bisschen sammeln. Ja. Und wenn sie dann reif sind, dann kommt dann dazu
Das trifft es ganz raus. Gut. Ja, voll. Und dann sozusagen haben wir ein kleines Kick-Off und da bringt jeder von uns AutorInnen einfach Sachen mit, die die Person gerne zu dem Thema selber lesen würde oder wo du das Gefühl da ist, hey, das würde voll viele Leute interessieren oder auch dazu können wir einfach viel sagen. Und dann sortieren wir das so für über so 1-2 Wochen hinweg, so dass zu allem irgendwie da so, ne, wenn wir irgendwie ein Überthema haben, wie Lernen, was brauchen wir zum Thema Lernen, was ist da wichtig, wer kann was machen, wir haben auch alle so unsere eigenen Fokuspunkte sozusagen, ne, also ich mache immer irgendwie was zum Thema Regenerativität, meine Kollegin Tara macht immer was zum Thema Mental Health, und so sortiert sich das dann, ja.
Mhm. Und wie geht ihr so mit diesen Tools um? Das ist ja auch ein ganz tolles Element von eurem Magazin, dass es da wirklich so Hand-on-Möglichkeiten gibt. Ihr sagt das auch so ein bisschen wie ein kleiner Workshop, ne? Dass man da dann wirklich auch mit den Kollegen und Kolleginnen vielleicht innerhalb von der Organisation gewisse Themen dann auch ansprechen kann. Wie entwickelt ihr das? Probiert ihr das selber mal aus oder habt ihr da irgendwie einen Pool an guten Tools von der Vergangenheit oder wie geht ihr da an das Thema ran?
Auch so ein bisschen ähnlich wie bei den gesamten, ne, bei den Artikeln. Meistens ist das Ziel, Tools reinzubringen, die für Teams funktionieren, aber auch so 1-2 Individualtools, weil das Heft ja natürlich erstmal an Einzelpersonen geht. Und genau, es hängt halt auch dann wieder vom Heft-Thema ab. Mein Kollege Sebastian, man liebt das ehrlich gesagt meistens, der hat einfach, der hat so ein Tool-Backlog in seinem Kopf, glaube ich, der niemals aufhört. Okay. Oft sind das aber ehrlicherweise auch einfach Weiterentwicklungen von so Klassikern. Also ist jetzt ein Tool, was nicht im Heft ist, aber was zum Beispiel auf unserer Tool-Plattform ist. Das Wirkkreis-Tool von Stephen Covey. Kennst du vielleicht, ne? Also geht es darum, was kann ich quasi bewirken und was kann ich auch nicht bewirken in der Organisation. Das finde ich irgendwie ein cooles Tool und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es so ein Thema ist, was zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanagerinnen in Organisationen auch umtreibt. So, wo ist quasi meine Grenze? Wie kann ich zwar viel schaffen, aber gleichzeitig habe ich immer das Problem als Nachhaltigkeitsmanagerin, du kannst nicht alles können. Du musst auch Sachen abgeben. Und dann habe ich das quasi weiterentwickelt und daraus ein neues Tool entwickelt. Genau. Und wir selber testen die schon, nicht alle ehrlicherweise, aber schon immer mal und nutzen die natürlich selber intern auch. Genau. Mhm. Ja. Also die Sachen, die im Heft landen, die gehen dann noch durch Prozess von so 1-2 Leuten, die einfach schon in Organisationen gearbeitet haben, schon beratend unterwegs waren. Und dann sind wir da ganz gut auf der richtigen Seite hoffentlich, dass die alle gut funktionieren. Ja.
Ja, sind auf jeden Fall cool. Und die gibt's ja sowohl auch in der Zeitschrift als auch eine ganze Plattform nur für die, ne? Die Nine Spaces, glaube ich, heißt sie.
Genau, das ist quasi unsere Tool-Plattform. Da gibt es noch viel, viel mehr sogar als im Heft. Das sind auch die wir, also fast alle, glaube ich, oder alle, die wir im Heft hatten. Wir sind jetzt bei Ausgabe 21 beim Heft, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es sind doch schon einige zusammengekommen. Und auf Nine Spaces findet man die alle, kann die auch filtern, kann sich das raussuchen, was man sucht. Also rausfinden, was man sucht. Und Nine Spaces ist sozusagen so eine Struktur, die wir irgendwann entwickelt haben, wo wir gesagt haben, okay, welche neuen Bereiche muss eine Organisation eigentlich im Blick haben, um sich weiterzuentwickeln? Und danach sind die quasi ein bisschen sortiert, aber man kann sich das auch ziemlich frei zusammenstellen da. Es gibt auch so Journeys, wo wir sagen, so die 5 Tools hintereinander weg und dann hast du einen richtig guten Prozess, zum Beispiel um Meetings in deiner Organisation zu machen. Mhm. So Themen gibt es da. Genau. Mhm.
Ja, sehr schön. Dann würde ich nochmal den Bogen schlagen zu dem ganzen Thema Regeneration. Das ist ja sozusagen dein Steckenpferd. Ja. Ich habe auf der Internetseite bei euch gelesen, diesen Quote, regenerative Unternehmen messen ihren Erfolg nicht am Geld. Das ist vielleicht ganz spannend für mich. An was messen sie es dann? Also was heißt ein Unternehmen, was regenerativ ist und ja trotzdem irgendwie erfolgreich sein muss.
Ja, also genau, ich finde das schon interessant zu sagen, trotzdem irgendwie erfolgreich sein muss. Geht mir genauso, dass ich oft irgendwie denke, so okay, Erfolg ist automatisch mit Geld verbunden. Und ich würde sagen, ja, Geld ist wichtig, in dem System, in dem wir gerade leben. Geld an sich ist aber quasi kein Wert. Ne? Was ist ein Wert? Wert ist vielleicht sowas wie menschliche Nähe, Kontakt. Von mir ist auch Gesundheit oder Glück. Und Geld ist ein Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen. Das wäre so das Erste, was ich so sagen würde. So, okay, Geld ist relevant und wir merken das auch selber. Natürlich müssen wir auch wirtschaftlich überleben. Aber irgendwie finde ich es so ein bisschen absurd, wenn eine Organisation dann als erfolgreich gilt, wenn sie besonders viel Geld macht. Dabei sind Organisationen ja irgendwie ein Teil von unserer Gesellschaft und sollten sich auch in diese Gesellschaft einfügen und etwas zu dieser Gesellschaft beitragen, würde ich sagen. Mhm. Und daran sollten sie sich bemessen, wie viel tragen sie zu dieser Gesellschaft, zu diesem Planeten, zu den Menschen oder für die Menschen bei, die bei ihnen arbeiten oder die mit ihnen in Kontakt kommen. Genau. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig zu quantifizieren, weil, ne, was quasi misst man denn dann? Und ich würde sagen, bei uns zum Beispiel, wir haben so ein bisschen den im Kopf immer so diese Idee, okay, wir wollen möglichst ein Heft machen, das Menschen am Wochenende lesen, weil sie Spaß dran haben, das auch außer von der Arbeitszeit zu lesen. Und wo sie trotzdem am Montag mit diesem Heft und vielleicht auch mit dem Tool, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, in die Arbeit gehen und danach dann irgendwie was besser machen und dann irgendwie eine bessere Atmosphäre schaffen oder einen Konflikt lösen können oder dafür gesorgt haben, dass alle mehr Fokus haben oder so. Ne? Also wir wollen irgendwie was verändern, was über wir machen jetzt Geld hinausgeht. Und das wäre dann quasi unsere Wirkung. Also ich würde sagen, die Währung, die ich eigentlich interessanter finde, ist, welche Wirkung hat eine Organisation eigentlich? Und okay. Wie die Wirkung dann gemessen wird, das ist sehr komplex und da kann man sehr, sehr tief reingehen. Aber ich würde sagen, erstmal irgendwie zu sagen, okay, was ist die Wirkung, die wir erreichen wollen und dann sich so eine Art Plan zu machen, wie kommen wir denn dahin als Organisation, ist total relevant. Und das vergessen manche. Manche geben sich dann einen Purpose und machen dann damit nicht weiter. Ne? Das ist so das, was ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie den Fokus auf den Purpose halten und daran arbeiten, dass idealerweise jedes Projekt darauf einzahlt, dass das erfüllt wird.
Okay, ja. Verstehe. Das heißt, ich habe ein Zitat von dir gelesen, dass ihr wirkungsvolle Organisationen bauen möchtet oder dass das so ein Thema ist von dir. Das ist das, was du jetzt so gerade ein bisschen damit meinst, ne? Dass sie wirklich etwas bewirken in der Welt, in der Umgebung, in der sie sich dann auch befinden.
Genau, und ich glaube, dass das sozusagen so ein bisschen unterbeleuchtetes Thema ist in Organisationen. Also nicht in allen. Natürlich, wenn ich von Organisationen rede, rede ich ganz oft von Unternehmen, privatwirtschaftlichen Unternehmen, weil das einfach unsere Hauptzielgruppe ist. Ich glaube, da kann man sich ehrlich gesagt viel abschauen von Stiftungen oder NGOs. Ne? Die machen das ja seit Jahren. Für die ist die Währung ja Wirkung. Und ich würde sagen, da müssen wir halt als privatwirtschaftliche Unternehmen viel mehr wieder hinkommen. Ich glaube auch, das gab es mal. Ne? Es gab mal eine Zeit, wo Unternehmen zu einem Gemeinwohlzweck gegründet wurden. Und irgendwie sind wir abgedriftet als Gesellschaft im Großen gefühlt. Und Unternehmen werden jetzt vor allem gegründet, um Kohle zu machen, was aber ja kein Wert an sich ist. Also irgendwie denke ich so, vielleicht ist es auch sehr idealistisch, aber ich glaube, dass ich glücklicher auf mein Leben zurückschauen werde irgendwann, wenn ich sage so, hey, das habe ich irgendwie bewirkt und das ist jetzt besser als vorher, als wenn ich zurückschaue und sage, hey, irgendwie ich habe so und so viel auf dem Konto liegen und sonst hat sich nicht so viel verändert oder vielleicht sogar verschlechtert.
Genau. Kannst auch nicht mit ins Grab nehmen, wobei die Wirkung auf der Welt ja eigentlich dann weitergeht, ne?
Genau, ja. Und ich glaube, dass viele Organisationen sich einfach mal die Frage stellen sollten, so, also es fängt ja schon mit der Gründung an, so ist das Produkt, was wir entwickeln wollen oder die Dienstleistung, ist das was sinnvoll ist? Also bringt das jemandem etwas oder ist es eigentlich etwas, was wir irgendwie, wo wir sehen, dass es dafür einen Markt geben könnte, um, keine Ahnung, der irgendwie Konsumbedürfnisse befriedigt? Also bestimmt Konsumbedürfnisse sind total relevant. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie ohne Geld leben können so bald und dass alle aufhören sollten, irgendwie Sachen zu konsumieren. Aber muss ich noch ein Modeunternehmen gründen, was irgendwie noch mehr Mode macht, weil das halt Menschen kaufen? Oder ist es vielleicht sinnvoller, irgendwas zu gründen, wo ich sage so, hey, damit verändern wir irgendwie was und bewirken etwas in dem System, in dem wir uns bewegen.
Ja, finde ich ein ganz spannender Gedanke, dass es mehr um die Wirkung geht. Und wie kann man das dann auch vielleicht im Gedanken ein bisschen unterstützen? Also es gibt ja Raum für Regeneration jetzt im Gedanklichen, also wirklich die Menschen irgendwie so zu führen oder vielleicht auch den Freiraum zu geben oder ich weiß es nicht was genau, das musst du mir vielleicht ein bisschen sagen, aber damit Regeneration überhaupt stattfinden kann gedanklich, gibt es da irgendwas?
Also, und dann kommt man beim Geld wieder an. Ich würde sagen, was wichtig ist, ist Organisationen die Ressourcen und den Raum und die Zeit, ich glaube, da kommt es dann schnell zum Thema Zeit bereitstellen, dass Menschen irgendwie sich regenerieren können und auch während der Arbeitszeit nicht die ganze Zeit in so einem Hustle-Modus sind. Genau, also ich glaube, es sollte sozusagen, dieser Gedanke von Regeneration sollte im besten Fall im Purpose schon beinhaltet sein. Ne? Und sobald eine Organisation, wenn sie sich gegründet hat, die Ressourcen hat, sollte sie daran investieren und jemanden einstellen, der den Fokus auf das Thema Regeneration hat und dafür immer wieder sorgt und sagt, also ne, es gibt die menschliche Regeneration, also immer wieder dafür auch sorgt und sagt, hey, haben alle genug Urlaub genommen? Geht es dir gut? Nimmst du dir genug Zeit für dich? Hast du genug Deep Work Phasen? Wie können wir das ändern? Wie können wir dafür die Strukturen herstellen, damit du so arbeiten kannst, dass du gut arbeiten kannst, dass du nicht die ganze Zeit irgendwie in einem Stressmodus bist? Und andererseits, das gehört auch zum regenerativen Thema dazu, hey, was haben wir eigentlich für eine Auswirkung auf die Umwelt? Wie können wir die verbessern? Wo haben wir vielleicht noch eine negative Auswirkung, die nun mal in so einem System nicht komplett auszuschließen ist? Es passiert einfach. Aber wie können wir da jedes Mal oder jedes Jahr einen Schritt weiterkommen, um das die negativen Auswirkungen, die wir haben, zu verringern. Mhm. Genau. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen darum, den Fokus auf dieses Thema zu lenken und das nicht einfach so nebenbei zu machen und hinten runterfallen zu lassen. Weil ehrlicherweise finde ich auch, dass es ein bisschen absurd ist, wenn Organisationen irgendwie sagen so, ja, wir beschäftigen uns mit sowas wie Klimakrise und Umwelt und so weiter nicht oder auch mit sozialen Ungleichheiten, weil das betrifft alle unsere Lebensbereiche und gerade die Klimakrise wird Organisationen treffen. Es ist keine Frage mehr, ob man das machen sollte, weil es irgendwie nice ist, sondern jede Organisation wird damit in Kontakt kommen zukünftig. Und wenn es nur darum geht, dass Menschen zu anderen Zeiten arbeiten werden, weil es mittags zu heiß ist. Oder wenn bestimmte Rohstoffe nicht mehr da sind oder Zielgruppen andere Bedürfnisse entwickeln. Genau. Deswegen, ja, frage ich mich so ein bisschen so, okay, wie können wir gedanklich Raum dafür schaffen? Ist so eine Frage so, manchmal fühlt sich so ein bisschen an wie können wir das auch noch machen? Und ich denke, oft, es ist aber der Kern. Es ist einer von den Kernen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet.
Verstehe.
Ja.
Ja, das heißt, der Fokus lenken genau auf genau das oder sogar umgekehrt zu sagen, das ist eigentlich der Startpunkt und der Rest kommt dann noch drumherum.
Ja, ich glaube, genau so ist es. Und ich glaube, das ist wirklich so ein schwieriges Spannungsfeld, in dem sich Organisationen da im Moment bewegen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Aber im Moment ist es natürlich oft so, dass sie irgendwie, ich meine, es ist nun auch gerade wirtschaftlich für viele Organisationen schwierig, aber so um ihr Überleben kämpfen und das jetzt in Anführungszeichen auch noch machen müssen. Dabei sollte es eigentlich andersrum sein, dass sie irgendwie das machen und deswegen auch nicht mehr um ihr Leben kämpfen müssen, weil sie etwas Gutes beitragen und deswegen auch irgendwie relevante Akteure sind.
Und wenn wir jetzt vom gedanklichen Raum für Generation auf den physischen Raum für Regeneration gehen, was heißt das für dich überhaupt? Kannst du das irgendwie definieren?
Also ich würde sagen, es gibt sozusagen da auch wieder zwei Aspekte. Ne? Es gibt sozusagen die ökologische Variante, wo wir uns mit sowas wie Hitze zukünftig auseinandersetzen müssen. Mhm. Ich glaube, die Bedürfnisse an Räume werden sich ändern. Ich habe das witzigerweise gerade im Privaten gemerkt. Ich wohne im Erdgeschoss und will eigentlich schon ganz lange umziehen, weil es da nicht so wahnsinnig hell ist. Und jetzt stelle ich mir gerade ehrlicherweise die Frage, möchte ich überhaupt in so einem Dachgeschoss wohnen? Das ist so das eine. Ne? Wie müssen Räume gestaltet sein, damit Menschen in der Zukunft, in der es wärmer wird, in der mehr Krisen passieren, überhaupt noch gut arbeiten können. Da geht es um so total basale Dinge wie Sonnenschutzvorrichtung. Und Regeneration anders und sozial gedacht ist, ne, ist dann immer die Frage, so, okay, wie können Menschen eigentlich Räume finden, denen sie sowas wie Ruhe finden, um Denkprozesse auch mal zu Ende zu führen, um irgendwie zu Deep Work zu kommen. Ich habe mal in der Raumausgabe, die wir schon vor ein paar, ich glaube, letztes Jahr gemacht haben oder vorletztes Jahr, habe ich zum Beispiel mal über das Phänomen des Extended Mind geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es geht so ein bisschen
Ich habe es bestimmt gelesen, ich kann mich aber gerade nicht dran erinnern.
Es gibt so eine Theorie aus der Kognitionswissenschaft, in der gesagt wird, dass wir nicht nur innerhalb von unserem Gehirn sozusagen denken, sondern dass unser Gehirn, ich krieg's auch nicht 100% gegriffen, ich bin keine Neurowissenschaftlerin logischerweise, aber dass unser Gehirn quasi in Kooperation mit den Räumen um uns herum sich entfaltet. Und das sind dann so Sachen wie Menschen, die in Umgebungen arbeiten, die besonders grün sind, in denen viele Pflanzen sind, arbeiten besser? Oder wie können wir Bewegungen ermöglichen, weil es bekanntermaßen so ist, dass bestimmte Denkprozesse und bestimmte Reflexionsprozesse in Bewegung, also wenn man sich bewegt, besser funktionieren. Mhm. Mein Favorite-Punkt, den ich aus diesem Text oder aus dieser Recherche mit dem Text mitgenommen habe, ist, dass man mehrere Bildschirme nutzen sollte, weil das Gehirn es nicht so leicht verarbeiten kann, dass sozusagen alles, was wir im Moment auf so einem kleinen Bildschirm haben, es liegt ja oft auf übereinander. Das sind so verschiedene Lagen, weil wir irgendwie verschiedene okay. Fenster übereinander offen haben. Und das Gehirn könnte es eigentlich viel besser verorten, wenn das irgendwie an verschiedenen Orten tatsächlich verstaut wäre auf unserem Bildschirm. Deswegen mehr Fläche zum drauf arbeiten. Genau. Und über solche Sachen sich Gedanken zu machen und da irgendwie für zu sorgen, dass Menschen gut arbeiten können und in einem Raum arbeiten, der ihnen hilft, das zu tun, was sie tun möchten. Das, glaube ich, ist ein super wichtiger Aspekt von Regeneration.
Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, noch eine allerletzte Frage von meiner Seite. Und zwar, wir wollen am Ende vom Jahr so eine Zusammenfassung machen von unterschiedlichen Themen. Und da der Gedanke von der Kombination von zwei ganz unerwarteten Sachen. Also wenn man zwei Sachen verbindet, die jetzt irgendwie nicht unbedingt zusammengehören, also zwei Disziplinen, Technologien, Materialien, Methoden oder was auch immer, entsteht etwas ganz Neues. Was könnten diese zwei verrückte Kombi oder die verrückte Kombi in deinen Augen sein, die sozusagen die Zukunft der Arbeit verbessert?
Ich weiß nicht, wie verrückt die Kombi ist, ehrlich gesagt, die ich mir überlegt habe. Aber ich finde sie total relevant, deswegen möchte ich sie trotzdem einbringen. Und
sehr gut.
Es geht, ich glaube, was wir verlernt haben in den letzten, sagen wir mal, Jahrhunderten tatsächlich, seit der industriellen Revolution, ist diese Idee davon, dass bestimmtes altes Wissen und auch Wissen über Natur und Körper total relevant ist. Ne? Wir haben irgendwie angefangen, alles zu quantifizieren und möglichst irgendwie zu streamlinen und so ein mechanistisches Weltbild aufgebaut. Und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir wieder anfangen würden, so alte Wissensbestände mit dem heutigen zusammenzubringen. Und ich stoße immer wieder auf Menschen, die dem total ablehnend gegenüberstehen, aber ich glaube, es würde es total gut tun, uns wieder mehr zu spüren, bei uns selbst zu sein, uns kennenzulernen. Weil das hat ja konkrete Auswirkungen darauf, wie wir mit anderen zusammenarbeiten. Genau, das heißt, ich glaube, so ein Körperbewusstsein wieder mehr in die Arbeitswelt zu bringen, diese kühle, entindividualisierte, das wäre was ich toll finden würde.
Kann man sehr gut erreichen mit einem Printmagazin.
Zum Beispiel, yes, genau sieht's aus.
Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank an dich. Es ist wieder einmal ganz schnell vergangen, diese halbe Stunde oder fast mittlerweile 40 Minuten. Genau, ich danke dir für die Zeit und bis ganz bald.
Bis bald. Danke dir.
Okay, ihr Lieben, herzlichen Dank und das ist es für heute. Bis bald und schöne Grüße aus dem New Work Hub in Zürich.